Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Katechismus. An diesem Nachmittag sagt Ihnen Helmut Hartmann. Wir beschäftigen uns heute wieder mit dem Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche und fragen, welches Verhältnis besteht zwischen der Gnade und der Freiheit des Menschen. Als Referent haben wir Pfarrer Richard Schitterer aus Schramberg im Schwarzwald eingeladen, den ich jetzt herzlich begrüße. Grüß Gott, Herr Pfarrer Schitterer.
Grüß Gott, Herr Hartmann. Grüß Gott, liebe Ihre Gemeinde.
Wir freuen uns, mit Ihnen heute wieder verbunden zu sein. Lesen wir nun zur Einstimmung in diese Sendung den Text aus dem Kompendium. Unter der Nummer 425 heißt es: Die Gnade kommt der freien Antwort des Menschen zuvor, bereitet sie vor und löst sie aus. Die Gnade geht auf das tiefste Verlangen der menschlichen Freiheit ein, lädt sie zum Mitwirken ein und führt sie zu ihrer Vollendung. Soweit dieser Text. Die Ausführungen und Erläuterungen hierzu gibt uns nun Pfarrer Schitterer. Bitte, Herr Pfarrer, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank und gehen wir es an. Nun, ich hoffe, dass ich Sie mit meinem Huschenreiz nicht zu sehr quäle. Es liegt nun mal halt so an der Zeit. Wir sind im dritten Kapitel des Kompendiums. Es sind die Ausführungen zu das Heil Gottes und als Teil davon das Gesetz und die Gnade. Ab der Nummer 422 ist es Gnade und Rechtfertigung. 422, was ist die Rechtfertigung? Und 23, was ist die Gnade, die rechtfertigt? Nun, darüber habe ich Ihnen das letzte Mal etwas erzählt. Sie erinnern sich vielleicht daran und vor allem an die gemeinsame Erklärung der katholischen Kirche und der evangelisch-lutherischen Kirchen am 31. Oktober 1999 zum Thema Rechtfertigungslehre. Wir sind ja im theologischen Kernland der Reformation. Und eigentlich ist dieser Teil des Katechismus eine ganz spannende, aktuelle Sache, auch im Blick auf das Jahr 2017, dem Jubiläumsjahr der Reformation, wo da sicher manches zur Sprache kommt und aufgearbeitet wird. Nun ja, wir werden sehen. 425 haben Sie eben gehört, Herr Hartmann hat es Ihnen vorgelesen. Darum geht's also. Will ich etwas tun, geht dem Gedanken, ich muss etwas tun, bereits die Gnade voraus, die mir sagt, dass es etwas für mich zu tun gibt. Die Gnade macht mir bewusst, dass für mich ein Handlungsbedarf besteht. Und sie gibt mir dazu so eine innere Intuition, das zu tun, wofür ich mich dann in Freiheit entscheide. Gnade und Freiheit und ihr gegenseitiges Verhältnis ist eine jahrhundertlang gewälzte theologische Frage, die schon Augustinus beschäftigt hat und die in der Reformation und in deren Auseinandersetzung von Rechtfertigung und Gnade und Freiheit eine neue Dringlichkeit bekam. Die Gnade, die göttliche Gnade, auf Lateinisch heißt es Gratia, auf Griechisch Charis. So habe ich das letzte Mal gesagt, ist also eine freie Gabe, die Gott uns einfach schenkt. Mit ihr sollen wir sowohl an seinem Leben, am göttlichen Leben teilhaben können, als auch fähig werden im Blick auf ihn, und aus Liebe zu ihm dann zu handeln. Das Wort gratis ist uns vertraut. Was gratis ist, kostet nichts, ist umsonst, wird einfach noch dazugegeben. Das lateinische Wort gratis meint auch ja aus Gnaden. Was aus Gnade geschieht, kann man nicht verdienen und braucht man auch nicht bezahlen. Man bekommt es einfach. Zuweilen sogar ganz überraschend. Man hat nicht damit gerechnet. Gottes Gnade ist also Gottes eigene freie Zuwendung zu uns Menschen. Nun, dieser Sache stehen wir eigentlich näher, als uns bewusst ist. Wenn man so in die Jahre kommt und auf immer mehr Leben zurückschauen kann und einem all die Erfahrungen der Biografie bewusst wird, all das, was uns geformt hat, dann wird uns doch im Nachhinein bewusst, durch welche Gefahren wir eigentlich im Lauf des Lebens schon gegangen sind und wie oft wir einfach bloß Glück gehabt haben. Oder wie es heißt, wie oft Gott schon so seinen Daumen dazwischen gehalten hat. Nun, angesichts dessen rede ich jetzt nicht vom Glück oder vom Pech. Oder dass es halt gerade nochmals gut ging. Oder auch nicht gut ging, je nachdem, sondern ich rede von Gottes Vorsehung, von seiner offensichtlich mir geschenkten Gnade, für die ich mich intuitiv dann entschieden und sie ergriffen habe. Und dann bekomme ich auch eine Ahnung von meiner eigenen Heilsgeschichte, die Gott mit mir macht. Da zieht sich so etwas durch das ganze Ungerechte meines Lebens doch ein stabilisierender roter Faden hindurch. Wenn also dies und jenes in meinem Leben so geworden ist, wie es geworden ist, dann waren es immer die zwei Dinge: die Gnade, aufgrund derer ich eine Situation erkennen konnte, und die Freiheit, mit der ich mich dann für das Erkannte entschieden habe. Da taucht also auch in meinem Leben der biblische Bundesgedanke Gottes mit dem Menschen auf. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild zum Gleichnis und übergab ihm die Schöpfung. Über alles kann ich Herr sein, doch meinem Schöpfer muss ich dienen. Er gab mir den freien Willen, der mich dazu befähigt, meinen Weg zu wählen, einschließlich der Fähigkeit und Freiheit, für mich selbst eine geistige Entscheidung zu treffen. Gott tut seinen Teil, das ist die Gnade. Ich gebe darauf meine Antwort und ergreife in Freiheit, was mir zum Besten dient. So soll es sein. Denn so gehen menschliche Freiheit und Gottes gnadenvolles Wirken zusammen und pendeln sich zu einer Harmonie ein. Göttliches und Menschliches konkurrieren nicht gegenseitig. Gnade und Freiheit gehören zusammen, denn unsere Freiheit ist aufgrund der Gnade. Wie das seinen Sitz im Leben hat, zeigt sich, wenn wir von irgendeiner Sache talentierten, das heißt begnadeten Menschen reden. Es gibt die begnadeten Maler, begnadete Musiker, begnadete Künstler, sogar begnadete Prediger soll es geben. Dieser Mensch findet in sich die Begabung vor, die er dann in Freiheit entfalten kann. Freiheit heißt, die Möglichkeiten, die Gaben zu entfalten und die Entscheidungen zu treffen, die das, was in mir steckt, zur Entfaltung bringen. Ich kann diese Möglichkeiten zur Entwicklung bringen und durch Üben, Üben und Üben darin ein Meister und eine Meisterin werden. Aber den Grund meiner Begabung, den kann ich nicht machen. Das ist die Gnade, die mir vorgegeben ist. Jesus erzählt dazu das Gleichnis von den Talenten. Der Herr hat sie gratis an seine Bediensteten gegeben. Dem einen so viel, dem anderen so viel. Eben wie der Herr es meinte, dass es recht ist. Wie viel der Einzelne hatte, ist nicht die Frage. Die Frage ist, was er aus ihnen machte. Und er hatte die Freiheit. Wir kennen das Gleichnis von den Talenten, um mit ihnen zu schaffen oder mit ihnen nicht zu schaffen, zu vergraben, ja zu sagen oder nein. Dazu gibt es noch ein Beispiel im Evangelium nach Lukas. Es ist die Darstellung des Herrn im Tempel. Von zwei alten Menschen wird berichtet, Simeon und Hanna. Vom Geist geführt, also aus Gnade, kamen sie in den Tempel, damit sie das Heil der Welt sehen konnten. Die Gnade gab ihnen den Anstoß, jetzt in dem Moment in den Tempel zu gehen, und sie machte die beiden auch sensibel dafür, dass sie Jesus als den Heilbringer erkennen konnten. Sie hätten ihn ja auch übersehen können, denn Maria und Josef waren an diesem Tag sicher nicht die Einzigen, die ihren Sohn brachten, um das Gesetz des Mose zu erfüllen. Also, die Begabungen und die Einsichten, die mir aufgrund der Gnade bewusst werden, kann ich entwickeln und zur Entfaltung bringen. Oder ich kann es auch bleiben lassen. Das Wechselspiel Gnade und Freiheit steht aber immer in der sozialen Vernetzung mit anderen Verhältnissen von Gnade und Freiheit. Denn nicht nur ich habe ja die Freiheit, auch andere haben sie. Alle Menschen haben sie. Und jeder reagiert in seiner Weise auf diese Freiheit. Was ich in Freiheit bejahe und wofür ich sogar kämpfe und meinen Kopf hinhalte, lehnt vielleicht in Freiheit der neben mir ab. Und was ich ablehne, dafür kämpft er. Wir wissen, wie es das so ist in unserer Welt und was aus der Freiheit heraus getan werden kann an Gutem, aber auch an Unbegreiflichem bis dahin, wo ein Mensch davon überzeugt ist, durch Menschenverachtung und Terror Gott einen Dienst zu erweisen. In der Heiligen Schrift hat die Freiheit einen großen Stellenwert, was ja dann auch eine Aussage über das biblische Menschenbild ist. Dass schon im Blick auf die Freiheit, die dem Menschen zugesprochen ist, zu den erhabensten in den Kulturen und Religionen der Menschheit gehört. Das Buch Exodus hält fest, dass Gott selbst sein Volk in die Freiheit geführt hat. Und Paulus schreibt ja den schönen Satz nach Galatien: Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Christus selbst spricht von dieser Freiheit. Da sagte er zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und es geht noch weiter. Diese befreiende Wahrheit besteht im Vertrauen in seine Verheißung, dass er der Sohn Gottes ist, der uns von der Herrschaft der Sünde befreit. Jesus antwortete: In Wahrheit, das sage ich euch, wer die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Der Sklave aber bleibt nicht immer für immer im Haus, nur der Sohn bleibt für immer im Haus. Wenn euch also der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei. Als Gott Israel aus Ägyptens Sklaverei befreite, gab er ihm die 10 Gebote als die grundlegenden Spielregeln dieser Freiheit. Paulus beschreibt dann im Römerbrief die Rolle der Gebote, an dem Gottes Wille deutlich wird. Und gleichzeitig deckt es die Unfähigkeit des Menschen auf, diesem Willen zu entsprechen. Denn durch Werke des Gesetzes wird niemand vor ihm gerecht werden. Durch das Gesetz kommt es vielmehr zur Erkenntnis der Sünde. Freiheit hat in der Heiligen Schrift immer zwei Seiten. Sie fragt zum einen, wovon ich befreit bin, und fragt auch, wozu ich befreit bin. Im Brief an den Philemon gibt Paulus ein aus dem Alltag gegriffenes Beispiel. Es ging damals um den Sklaven Onesimus, der dem Philemon anscheinend davongelaufen war. Und nun schreibt Paulus dem Philemon: Vielleicht wurde er, Onesimus, nur deshalb eine Weile von dir getrennt, damit du ihn für ewig zurückerhältst, nicht mehr als Sklaven, sondern als geliebten Bruder. Das ist er jedenfalls für mich und wie viel mehr dann auch für dich, als Mensch und auch vor dem Herrn. Diese Freiheit und der Umgang mit ihr und die sich daraus ergebende Praxis veränderte dann schon die antike Gesellschaft. Die Stellung von Frauen und Sklaven hat sich verändert. Freilich nicht sofort, auch nicht überall gleichzeitig, aber begonnen hat es überall dort, wo Gottes Wort ernst genommen wurde. Ein Beispiel wie Philemon und Onesimus gab es zuhauf, denn die Christen, die Sklaven hatten, waren gehalten, sie freizulassen und als Freie dann in ein Dienstverhältnis wieder aufzunehmen.
Liebe Zuhörer, wir sind mittendrin in unserer Katechismusreihe mit Pfarrer Richard Schitterer aus Schramberg im Schwarzwald. Wir befassen uns heute wieder mit dem Kompendium, mit der Nummer 425 des Katechismus der katholischen Kirche und fragen, welches Verhältnis besteht zwischen der Gnade und der Freiheit des Menschen? Hören wir nun weiter die Gedanken von Pfarrer Schitterer.
Peter Lippertz aus dem Jesuitenorden war einst ein bekannter Theologe und er befasste sich mit unserem Thema, das ich jetzt nochmals so entlang seiner Ausführungen angehe. Was mich Mensch sein lässt, mit all meinen Anlagen, Kräften, Talenten und mit allem, was mich bestimmt, ist durch die Erbsünde nicht erschüttert und gemindert worden. Nun, das ist ein Grundpfeiler der katholischen Theologie und er hat große Tragkraft. Ich bin also selbst nach dem Desaster des Rauswurfes aus dem Paradies noch voll im Besitz jener sittlichen Freiheit, die mich zum Herrn meiner Entscheidung über Gut und Böse macht. Selbst weit weg vom Paradies, im Jammertal des Todes und in der Armut und Not meiner Gottentfremdung bleibt mir dieser Schatz, das heißt die Gnade, und sie gehört zu meiner natürlichen menschlichen Ausstattung. Wenn nun mir nicht einmal die gravierende Sünde Adams die Freiheit hat nehmen können, wird auch Gott sie bestimmt nicht antasten. Was die Sünde nicht zerstören kann, das wird die Gnade erst recht unversehrt lassen. Die Gnade baut ja nur auf, schafft weiter, verklärt, vergöttlicht. Sie berührt nicht meine Freiheit, denn sie tritt nicht an die Stelle meiner menschlichen Natur, sondern trägt mich nur höher empor in Richtung Gott. Oder wie Thayer de Chardin es sagte, bringt mich immer mehr und tiefer hinein ins göttliche Milieu. Die Gnade hilft mir weiter. Die Gnade heilt mich. Aber sie wird meine menschliche Natur in ihrer Grundstruktur nicht ändern. Sie gleicht nur die Mängel aus, schließt Wunden, die durch die Sünde verursacht wurden, und weckt in mir eine meiner wichtigsten Grundkräfte, die ich als Mensch habe, die Kraft der Freiheit. Gnade und Rechtfertigung und Gnade und Freiheit. Auch hier sind wir bei einer ökumenischen Frage, eben die der Freiheit. Zum Thema freier Wille schrieb der Humanist Erasmus von Rotterdam, geboren 1466, gestorben 1536, in der Auseinandersetzung mit Martin Luther. Die zwei sind sich nie begegnet, standen aber im Briefwechsel miteinander. Er schreibt, Wir verstehen unter dem freien Willen die Kraft des menschlichen Willens, mit der der Mensch sich zu dem hinwenden kann, was zum ewigen Heil führt oder sich auch davon abwenden kann. Der Augustiner Chorherr Desiderius Erasmus ersparte damals auch nicht mit beißender Kritik an den kirchlichen Zuständen und trat vehement für eine innere Reform der Kirche ein. Er war in vielem dem Gedankengut der Reformation geneigt, nahm aber von ihr Abstand, als sich die Kirchenspaltung anbahnte. Er verteidigte das Papsttum, nicht den Papst, und distanzierte sich von jeder Veränderung durch Gewalt. Er sah die Gefahren der Religionskriege voraus und ging auf Abstand zu Martin Luther. Er hoffte auf die Vernunft der Herrschenden, ohne Krieg zu einem Verständnis und einer Versöhnung zu kommen. Erasmus sagte, Gott hat dem Menschen einen freien Willen gegeben, damit er wählen kann zwischen Gut und Böse. Diese Freiheit kann freilich nur wirksam werden aufgrund der Gnade Gottes. Nun, das wissen wir ja inzwischen auch. Dagegen argumentierte Luther mit der Erbsünde und der Allmacht Gottes, durch die jede Tat des Menschen vorausbestimmt sei. Ein Gedanke, der dann Johannes Calvin noch vehementer vertrat. Luther verglich den menschlichen Willen mit einem Pferd, das entweder vom Teufel geritten oder von Gott gelenkt wird. Es sei dem Menschen unmöglich, einen der beiden Reiter loszuwerden, denn jedes menschliche Schicksal sei vorherbestimmt und endet entweder in der Hölle oder im Himmel. Gottes Liebe und Hass seien ewig und unverrückbar, schrieb Luther in seiner Erwiderung an Erasmus. Sie seien schon gewesen, ehe der Welt grundgelegt ward, noch ehe es einen Willen oder Werke des Willens gab. Dagegen veröffentlichte Erasmus seine Schrift vom freien Willen. Und damit hatte er den Bruch mit Luther besiegelt und Luther titulierte ihn ja dann anschließend nur noch als eine Wanze, die stinkt. Nun ja, Sprache von damals. Die Freiheit des Menschen bleibt also auch gegenüber der göttlichen Gnade bestehen. Also kann ich zur Gnade Gottes Ja sagen oder Nein. Ich kann sie aufnehmen oder ich kann sie ablehnen. Auch das gehört zur Größe des Menschen und ist seine Tragik. Eben das, in dem sich der Sündenfall bis heute ständig neu vollzieht. Wenn nun in mir die Gnade wirksam wird und ich dadurch das Gute tue, dann war dies meine Entscheidung. Ich habe dann wohlweislich die Gnade aufgenommen und sie hat sich in mir entfalten können. Darum das Warten, Mahnen, Drängen Gottes, der mich zur Entscheidung ruft. Wenn ich liebe, dann weise ich zurecht und nehme ihn in Zucht. Mach also ernst und kehr um. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und werden Mahl halten. Ich mit ihm und er mit mir. Das ist das Drängen und das Warten Gottes nach der Offenbarung des Johannes. Aber ich kann mich der Gnade verschließen. Ich kann eine Gnade, die mir volle Möglichkeit und Bereitschaft zum Guten gäbe, ungenützt lassen, sodass sie unwirksam bleibt. Nicht, weil es die Gnade nicht schaffen würde oder weil äußere Umstände ungünstig wären, sondern einfach, weil ich es nicht wollte. Die Heilige Schrift hat genug Beispiele der Klage Gottes auf der Uneinsichtigkeit der Menschen, die sein Angebot der Gnade zurückgewiesen haben, ja sogar missbrauchten und damit der Geschichte eine unselige Richtung gegeben haben. Matthäus bringt die Klage Jesu über Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kinder um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken und ihre Flügel nimmt, aber ihr habt es nicht gewollt. Oder weh dir, Korazin, weh dir, Bethsaida. Wenn eins in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind, man hätte dort in Sack und Asche Buße getan. So wäre also die gleiche Gnade, die in den Städten Galiläas wirkungslos verhalten, in den Heidenstädten zur Wirksamkeit gelangt. Der Same, der in dem einen Menschen nicht auf gutes Erdreich fiel, hätte in einem anderen Menschen hundertfältige Frucht getragen. In der freien Entscheidung wird er dem einen zum Fall, dem anderen zur Erlösung. Dieser ist dazu bestimmt, dass viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden, prophezeite Simeon, Maria und Josef im Tempel. Und die zwei Verbrecher, die neben Christus auf Golgatha neben ihm hingen, beiden war die gleiche Gnade möglich, doch nur einer hat sie ergriffen. Und ihm wurde gesagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und für den gleichen Menschen kann die Gnade heute zur Schuld werden, weil er sie nicht erkannt oder sie hier verweigert hat. Und morgen kann sie ihn zum Segen werden. Und dies immer durch das freie Ja oder Nein. Das Konzil von Trient erklärte in der Auseinandersetzung mit der Reformation den Weg des Menschen, der sich aus der Sünde zur Rechtfertigung erhebt. Die geschenkte Gnade und das Mitwirken des Menschen haben ihre je gleich notwendige und unersetzliche Bedeutung. Da heißt es im Konzil von Trient, der Anfang der Rechtfertigung liegt in der Gnade Gottes, die dem Menschen durch Christus im Voraus zuteil wird, ohne irgendwelches eigene Verdienst. So werden die Menschen, die durch ihre Sünden von Gott getrennt waren, durch Gottes Gnade vorbereitet auf ihre Rechtfertigung, wenn sie der Gnade freiwillig zustimmen und mit ihr mitwirken. Bei dieser Berührung, mit der Gott das Herz des Menschen durch das Licht des Heiligen Geistes trifft, nimmt der Mensch jene göttliche Anregung auf, die er aber auch hätte abweisen können. Aber es liegt ganz an der Gnade. Ohne sie könnte er nicht zur Gerechtigkeit vor Gott gelangen. Es hängt also von mir selber ab, ob der Strom lebendigen Wassers, der mir von Gott zukommt, in mich eindringen und mich beleben kann, oder ob er einen großen Bogen um mich macht und sich einen anderen Weg sucht. Ich muss es wollen, ich muss es tun. Keine Mächte und Gewalten, weder der Höhe noch der Tiefe noch irgendetwas, vermag dies für mich. Denn Gott selber berührt meine Freiheit nicht. Gott zwingt mich nicht, Gott spricht nur zu mir, dass ich von mir aus den Strom, der von ihm ausgeht, zulasse. Er belehrt und erleuchtet mich, mahnt und warnt mich, aber er erpresst mich nicht. In all seinen Geboten und Rufen geht es nur darum, siehe, ich bin es, dein Gott. Gott beeinflusst und zwingt niemand dahingehend, auf eine gewisse Weise zu handeln, zu wollen oder zu denken. Ja, auch Satan kann den Willen eines Menschen nicht gegen dessen eigenen Wunsch zum Bösen benutzen. Da dürfen wir auch nicht leichtfertig sprechen, dass Gott straft. Es ist eher so, dass wir nur in der Folge unserer selbstgewählten Entscheidung stehen. Und was wir dann als Strafe Gottes meinen, ist ja nur die Konsequenz unserer eigenen, freien Weichenstellung. Weil Gott es ist, der anklopft, sollen wir ihm öffnen. Weil er es ist, der Gott, Jahwe, der Herr, der Heilige, der Gute, der Vater. Weil er es ist, sollen wir ihn nicht verlieren. Ich bin der Herr, dein Gott, und es sind keine Götter außer mir. Er lockt nicht mit anderen Gütern und Versprechungen. Er zeigt sich uns nur als das höchste Gut und die Einlösung aller Versprechungen und Verheißungen, die er selber ist. Er droht nicht mit Schäden und Verlusten, als eben, dass das der Verlust ist, ihn am Ende nicht zu haben und fern zu sein von ihm. Was nun Gott nicht anrührt, darf auch der Mensch nicht antasten. Auch ihm, dem Menschen, jeder Menschen, ist die Freiheit des Menschen heilig. Und gerade in unserer gegenwärtigen Situation hat dies ein ganz eigenes Gewicht. Je mehr wir unsere Freiheit schätzen, umso entscheidender ist unsere Verantwortung für sie. Je mehr uns Gottes Wirken an uns bewusst wird, umso mehr müssen wir dem Wirken Gottes der Gnade entgegenkommen. Die Gnade ist nicht laut, sie schreit nicht, sie lärmt nicht. Also müssen wir ihr gegenüber sehr, sehr sensibel sein, feinhörig und feinfühlig. Es ist wie beim Gleichnis von den klugen Jungfrauen. Bereit sein, wach sein, da sein, zur Stelle sein und das immer mit brennenden Lampen. Die Gnade, die wir auch als eine Gabe des Heiligen Geistes erkennen können, wird bestimmt nicht Spaß gegeben. Sie steht uns in Fülle zur Verfügung, aber sie ist wie der Kairos, von dem der Apostel Paulus immer wieder schreibt. Jetzt ist er da. Nur jetzt. Kurz vorher war er noch nicht und kurz danach wird er auch nicht mehr sein. Also versäume ihn nicht. Denn dann war das halt. Und wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Das ist nun mal so. Die Gnade ist etwas Eilendes und ihre Stunde kann leicht übersehen und versäumt werden. Mit allen Sinnen, die geschärft und weit offen, heißt es wachen und warten. Seid wachsam, ihr wisst nicht, an welchem Tag der Herr kommt, schreibt noch Matthäus in seinem Evangelium. Ein Geheimnis ist wohl die Sache der Vereinbarkeit der menschlichen Freiheit mit Gottes Vorsehung. Ich kann wohl sagen, dass meine freie Entscheidung keinen Einfluss auf das Wirken Gottes hat. Mein Wirken ist ja immer ein geschöpfliches Wirken, das auf keine Weise in den Bereich des göttlichen Tuns hineinreicht. Auch meine Freiheit ist Teil der Schöpfung, die aber auch dem Gnadenwirken Gottes gegenüber bestehen bleibt. Denn die Gnade meint ja nicht eine gesteigerte Oberherrschaft Gottes, sondern sie geht in die Richtung einer neuen Art von Offenbarung auf Gott, seinen Plänen und in einer Selbsthingabe und Liebesgesinnung. Nun ist es schwierig, die Macht der göttlichen Gnade, die den Ratschlüssen Gottes dient, mit meinen in Freiheit getanen Entscheidungen vereinbar zu sehen, in die Gott nicht eingreift und die auch ihm wie gegebene Tatsachen dann vorliegen. Aber wenn wir damit nicht zurechtkommen und gar einen Widerspruch darin sehen, dann wohl aus dem Grund, dass wir Gott halt viel, viel zu klein denken. Wir denken Gott zu klein, wenn wir ihn warten lassen auf unsere souveränen Entscheidungen des Für oder Wider. Wir denken Gott so klein, wenn wir meinen, er müsste erst darauf warten, gar zagend und ungewiss, wie wir uns nun entscheiden und welche Maßnahmen er dann auf unsere Entscheidungen hin treffen müsste. Gott braucht nicht auf den Menschen zu warten, auch nicht in Gedanken, denn alle Dinge und Zeiten liegen offen vor seinem Auge. In seinem ewigen Heute ist er gegenwärtig jedem zukünftigen Morgen und jeder Entscheidung, die irgendeine Kreatur hier oder irgendwo in den Tiefen seiner Schöpfung treffen wird und treffen kann. Die menschliche Entscheidung ist nur ein Glied in den großen Ursachenreihen, die er dann selbst ordnet und feststellt. Je nach der Stelle, an der sie eingefügt ist, bestimmt sie die Reihe in allen folgenden Gliedern. Aber Gott, der außer und über der Reihe steht, hat es wohl in seiner Hand, welche Art und Zahl von Gliedern und in welcher Reihenfolge er die Kette einfügt. Unsere menschliche Freiheit nimmt ihm nicht die Möglichkeit zu bestimmen, welche Entschlüsse der Menschen zustande kommen und welche im Bereich der bloßen Möglichkeiten gehalten werden. Vor Gott stehen ungezählte Möglichkeiten von Licht- und Kraftströmen, die er dazu senden kann, dass sie um die Herzen werben. Deren Werbung wird nicht umsonst sein, wenn Gott sich nur entschließt, sie zu senden. Für jede Seele und für jeden Augenblick und für alle denkbaren Umstände ihres Lebens stehen im Heerscharen seiner Gnaden zur Verfügung, mit denen er um den Menschen wirbt. Wenn sich ein Mensch dann dennoch Gott verweigert, vielleicht gilt für Gott dann auch so etwas, wie es einmal Teilhard de Chardin in einer für ihn schweren Stunde des Lebens so formuliert hat: Wenn ich hier nicht bauen kann, dann baue ich halt daneben. Was soll's? Eine Lösung gibt es immer. Auch für Gott. Also ist für Gott die Bewegung des freien Willens nicht unerforschlich und nicht unberechenbar, obgleich er sie nicht berührt. Er ist immer gegenwärtig. Er kennt für jeden Zeitpunkt das Losungswort, auf das hin auch der eigenwilligste freie Wille sich öffnet oder schließt. Auch wenn es so bleibt, dass er in seinen Ratschlüssen Rücksicht nimmt auf die Entscheidungsfähigkeit des menschlichen Willens. Aber diese Rücksicht nimmt er allen seinen Geschöpfen gegenüber ein, wenn er ihrem Wesen, wie er es selbst es bestimmt hat, keine Gewalt antut. Sie alle mögen je nach ihrer Eigenart sich auswirken und er sieht dem mit Herrschergewissheit zu, weil er eben selbst gewollt hat, dass sie sich auswirken, so wie es ihnen möglich ist. So wird das oberste aller Weltgesetze erfüllt. Alles, was dem Herrn gefällt, vollbringt er. Im Himmel, auf der Erde, in den Meeren und in allen Tiefen.
Liebe Zuhörer, Sie haben eingeschaltet zur Sendung Katechismus hier bei Radio Horeb. Wir haben heute die Frage beantwortet: Welches Verhältnis besteht zwischen der Gnade und der Freiheit des Menschen? Grundlage dieser Sendung war die Nummer 425 des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche. Wir werden gleich die Sendung mit dem Segen von Pfarrer Schütterer beschließen. Aber vorher noch der Hinweis für unsere Zuhörer auf unser kostenloses CD- und Podcast-Angebot. Wenn Sie diese Sendung nochmal hören wollen, dann bestellen Sie sich eine CD bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 08328 921 120. Ich wiederhole, 08328 921 120, oder Sie nutzen unser Podcast- und Download-Angebot auf unserer Internetadresse www.horeb.org. Herr Pfarrer Schitterer, vielen herzlichen Dank, dass Sie diese Sendung gestaltet haben. Vielen Dank für Ihre Gedanken und Ausführungen. Und ich bitte Sie jetzt um Ihr Gebet und Ihren priesterlichen Segen.
Ja, auch eine Nummer des Katechismus, Sie spüren es, kann eine ganz abenteuerliche und interessante und bewegende Sache werden. Und so auch im Blick auf das Verhältnis von Gnade und Freiheit. Und wir sind ja selbst damit involviert. Wir leben von der Gnade Gottes und antworten auf sie in unserer gegebenen Freiheit. Und so beten wir: Gott, du bist da. Gott, du rufst uns. Du rufst uns vielfach durch ein Wort, durch eine Geste, durch etwas, das geschieht. Du berührst uns durch etwas, was uns sonst egal wäre und wir nicht beachten würden. Darum lass es zu, dass wir uns berühren und rufen lassen von dir, dass wir nie deine Versuche übersehen und übergehen, uns zu begegnen. Schenke uns deine Gnade, aber schenke uns auch die Freiheit, diese Gnade zu erkennen und anzunehmen und aus ihr und für sie zu leben. Und so segne ich Sie, liebe Zuhörer, im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Amen.